Das Thema heute Morgen heißt das himmlische Jerusalem und das neue Jerusalem. Vielleicht hat das etwas überrascht, denn im Allgemeinen denkt man, dass das ja dasselbe ist, das himmlische und das neue Jerusalem. Aber wir werden sehen, dass wir es hier mit zwei verschiedenen Realitäten zu tun haben, die aber miteinander zusammenhängen. Und diese zwei Realitäten hängen auch zusammen mit einer irdischen Realität, nämlich mit dem wichtigsten Platz auf dieser Erde in Gottes Heilsplan, und das ist das irdische Jerusalem. In Ezekiel 5, Vers 5, heißt es: So spricht der Herr, der Ewige. Dies ist Jerusalem. Inmitten der Nationen habe ich es gesetzt und Länder rings um dasselbe her. Diese Prophetenstelle macht deutlich, in Gottes Augen ist Jerusalem der Mittelpunkt der Welt. Schon in Ezekiel 38 wird das Land Israel bezeichnet als der Nabel der Erde, also der Mittelpunkt der Erde. Und innerhalb dieses Mittelpunktes, übrigens Ezekiel 38, Vers 12, da kommt dieser Ausdruck vor, im Hebräischen wörtlich der Nabel der Erde. Und innerhalb des Nabels der Erde ist wiederum Jerusalem der Mittelpunkt. In den Psalmen heißt es auch, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Tore Jakobs. Wenn wir das auf dem Globus betrachten, dann fällt auf, dass Jerusalem sich ja an der Schnittstelle der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika befindet. Also so von ungefähr ist diese Bezeichnung hier nicht. Das ist das irdische Jerusalem. Aber nun lesen wir in der Bibel von einem himmlischen, unter Punkt 1.0 habe ich einfach mal zusammengestellt, was wir an Stellen, an neutestamentlichen Stellen über das himmlische Jerusalem finden. Es ist wichtig, wenn man an irgendein Thema in der Bibel rangeht, dass man zuerst eine Bestandesaufnahme macht, möglichst alles verfügbare Material sammelt und dann beginnt man das zu sichten und kommt mehr und mehr dann zu einem Gesamtbild. Galater 4, Vers 26, da spricht der Apostel Paulus über das jetzige Jerusalem. Und dann eben in diesem Vers, aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist. Und der Hebräerbrief ist noch die zweite Schrift im Neuen Testament, die auch über dieses Thema spricht. Da wird gesprochen über Abraham, Hebräer 11, Vers 10, denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und in Vers 16 spricht er über die Patriarchen im Allgemeinen, die ja einst aus dem Irak ausgezogen waren, in das Land Kanaan gingen, dort aber nichts in Besitz nahmen. Und sie haben etwas erwartet, nach etwas getrachtet. Und der Hebräerbrief sagt, wenn dass das Vaterland gewesen wäre zurück im Irak, dann hätten sie ja Zeit gehabt, zurückzukehren. Aber jetzt wird argumentiert, jetzt aber trachten sie nach einem besseren Vaterland. Das ist ein himmlisches. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Und schließlich Hebräer 12, Vers 22, der Hebräerbrief sagt zu den gläubigen Hebräern, oder wir würden heute sagen zu diesen messianischen Juden, ihr seid nun nicht mehr Leute, die in Verbindung stehen mit dem Berg Sinai, mit dem Berg des Gesetzes, sondern ihr seid gekommen zum Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln. Also hier haben wir diesen Ausdruck, das himmlische Jerusalem. Und Hebräer 13, Vers 14, da werden die messianischen Juden aufgerufen, den Gottesdienst in Jerusalem zu verlassen. Und argumentiert wird so, Jesus hat schließlich auch außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem gelitten. Er hat keinen Platz mehr gehabt in dem irdischen Jerusalem. Man hat ihn hinausgeworfen. Also wenn wir an ihn als den Messias glauben, dann sollen wir auch zu ihm hinausgehen. Und schließlich wird dann gesagt, Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist insofern gewaltig, dieser Vers, denn der Hebräerbrief wurde ja geschrieben so in der Zeit 62, 63 nach Christus. Das heißt, also 8 oder 7 Jahre etwa vor der Zerstörung von Jerusalem durch die Römer im Jahr 70. Da ist der Judenstaat und der römische Herrschaft zusammengebrochen, Jerusalem verwüstet worden, der Tempel in Staub und Asche gelegt. Und da wird gesagt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Jerusalem ist im Jahr 70 zerstört worden, aber nicht erst da haben die Christen gesagt, ach, das ist nicht mehr unsere Stadt, weil das jetzt ein Ende gefunden hat, sondern Jahre zuvor hat prophetisch der Hebräerbrief gesagt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Aber was wir haben, ist die zukünftige. Und nach der strecken wir uns aus. Nun, unter Punkt 1.1 einige grundlegende Aussagen zum himmlischen Jerusalem, auf die wir jetzt kommen, wenn wir dieses Material, was wir haben, so gründlich im Zusammenhang durcharbeiten. Da wird also deutlich, das himmlische Jerusalem ist eine Stadt, die Gott erschaffen hat. Sie ist im Himmel und sie wird auch unterschieden von der Gemeinde. Wir haben ja gelesen, in Hebräer 12, Vers 22 wird gesagt, ihr seid gekommen zu dem himmlischen Jerusalem. Also es ist eine von der Gemeinde unabhängige, selbstständige Struktur im Himmel. Das führt zu einem zweiten, umfassenderen Punkt. Es gibt ein himmlisches Vaterland. Diesen Ausdruck haben wir ja gefunden in Hebräer 11, Vers 16. Und innerhalb dieses himmlischen Vaterlandes gibt es eine himmlische Stadt, eben diese Stadt, die Gott bereitet hat. Und innerhalb dieser himmlischen Stadt wiederum gibt es einen himmlischen Tempel. Johannes hat ihn zum Beispiel auch gesehen in der Offenbarung. Ja, ich verweise hier auf Offenbarung 11, Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Bundeslade wurde in seinem Tempel gesehen. Also mit aller Selbstverständlichkeit wird über einen Tempel im Himmel gesprochen, sogar mit einer originalen Bundeslade darin. Und weiter können wir sogar sagen, dieser himmlische Tempel befindet sich auf dem himmlischen Tempelberg Zion. Denn in Hebräer 12, Vers 22 wird ja nicht nur gesprochen über, ihr seid gekommen zum himmlischen Jerusalem, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und schon alttestamentlich wird über diesen himmlischen Tempelberg gesprochen. Hesekiel 28, Vers 14. Dort geht es ja um diese Beschreibung des Falles von Luzifer. Und zwar wird in Hesekiel 28 eigentlich der Fürst von Tyrus beschrieben. Weiter aber ab Vers 11 die geistliche Macht, die den Fürsten von Tyrus besessen hatte, wird identifiziert mit ihm und wir sehen, das ist aber ein Engel, ein schirmender Cherub, den Gott einst vollkommen geschaffen hatte. Und so heißt es in 28, 14, Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Also, der Satan vor seinem Fall war ein Engel auf diesem himmlischen Tempelberg. Der nächste Punkt, den wir auch entnehmen, aus Hebräer 11, Verse 13 bis 16, bereits alttestamentlich Gläubige, nämlich Abraham, Isaac und Jakob, erwarteten das himmlische Jerusalem. Die hatten also schon Kenntnis von dieser himmlischen Stadt. Und diese Stadt, das führt uns zum letzten Punkt, wird in der Zukunft die Hauptstadt sein im himmlischen Teil des tausendjährigen Friedensreiches. Nach Epheser 1, Vers 9 wird der Herr Jesus Christus ja regieren über alles. Er wird Haupt sein über die Dinge im Himmel und die Dinge auf der Erde. Das heißt also, Himmel und Erde werden vollkommen miteinander verbunden sein. Und zwar genauso, wie das Jakob in seinem Traum von der Himmelsleiter prophetisch schon gesehen hatte. Jakob sah im Traum eine Himmelsleiter, oder besser übersetzt sogar eine Himmelstreppe, an der Engel auf- und abstiegen. Also er sah Himmel und Erde vollkommen in Harmonie miteinander verbunden. Und so wird das himmlische Jerusalem die Hauptstadt sein des himmlischen Teiles, während das irdische Jerusalem in Israel die Hauptstadt sein wird des irdischen Teiles. Und nun kommen wir bereits zu einem weiteren Hauptpunkt. Und erstens, zweitens, das himmlische Jerusalem in der rabbinischen Literatur. Zum Beispiel im babylonischen Talmud, es gibt ja zwei Talmude, der Jerusalemer und der babylonische. Wobei der babylonische, das ist der eigentlich verbindliche, im Judentum verbindliche Talmud. Das ist also das wichtigste theologische Werk im Judentum, das dann aufbaut auf der Bibel, die Bibel auslegt. Da heißt es im Traktat Ta'anit 5a, gibt es ein Jerusalem oben? Ja, denn es steht geschrieben, Jerusalem, das gebaut ist wie eine Genossin. Das ist ein Verweis auf eine vielleicht überraschende Übersetzung oder ein überraschendes Verständnis von Psalm 122, Vers 3. Auch in einem Midrasch zu Psalm 122 wird die Stelle so verstanden, als wäre das ein Argument für das himmlische Jerusalem. Ich glaube nicht, dass man aus dieser Stelle effektiv das ableiten kann, aber es macht deutlich, dass man im Judentum diese Kenntnis von dem Jerusalem oben jedenfalls hatte und versuchte, eben möglichst viele Stellen zu finden, wo man das darin auch bestätigt findet. Und manchmal findet man eben mehr Stellen, als es gibt. Aber ein weiterer rabbinischer Kommentar, Tanchuma, in Pekudei 125b, dort steht, du findest, dass ein Jerusalem oben, auf Hebräisch Jerusalem Mala, errichtet ist, wie das untere Jerusalem, Jerusalem Mata. Aus großer Liebe zu dem unteren machte er ein anderes oben, wie es heißt, siehe, auf die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind vor mir immer da. Das ist ein Zitat aus Jesaja 49, Vers 16. Also eine ganz klare Vorstellung, es gibt ein Jerusalem oben, ein Jerusalem unten. Und die hängen miteinander zusammen. Dann in den Handschriften von Qumran, man hat ja in Qumran etwa 40.000 Fragmente gefunden, die gehören zu 800 Rollen, Schriftrollen. Fast 200 dieser Schriftrollen sind biblische Handschriften und der Rest sind außerbiblische also Bibelkommentare, Lieder und Verhaltensregeln für die Gemeinde und so weiter. Und unter der Qumran-Literatur gibt es eine Handschrift, die in mehreren Fragmenten erhalten ist, und die nennt man allgemein das neue Jerusalem. Nun, da fragen wir uns, hat das irgendwie etwas zu tun mit unserem Thema? Wenn man diese Handschriften, ich habe hier alle aufgeführt, hat also gefunden in der Höhle 1, 1Q32 heißt erste Höhle von Qumran, Handschrift Nummer 32. 2Q24, dann analog. Und dann hat man auch in den Höhlen 4, 5 und 11 solche Fragmente gefunden, die alle zu einer Schrift gehören. Da wird ausführlich ein zukünftiges Jerusalem beschrieben. In allen möglichen Details, sogar die Straßenzüge und die Gebäude, wie die gebaut werden, werden da beschrieben. Es ist ein Jerusalem, das sehr stark der Beschreibung, der prophetischen Beschreibung in Hesekiel 40 bis 48 gleicht. Es gibt aber auch Unterschiede. Wie gesagt, dass das in Zion sich befinden wird, diese Stadt. Sie hat dort eine Größe von 20 mal 29 Kilometer. Das ist relativ stattlich. 1500 Türme rundherum, jeder mehr als 30 Meter hoch. Aber den Ausdruck Neues Jerusalem, ich habe alle Fragmente gelesen, den findet man im Text selber nicht. Das ist also eine Erfindung von Theologen. Die haben das so als Neues Jerusalem bezeichnet. Und wir können sagen, es ist einfach eine etwas fantastische Beschreibung von einem zukünftigen Jerusalem, das sich anlehnt an die prophetische Beschreibung des zukünftigen Jerusalems in Hesekiel 40 bis 48. Aber mit dem neutestamentlichen neuen Jerusalem hat es gar nichts zu tun. Das hilft uns also insofern nicht weiter. Ich habe darunter übrigens noch Textangaben gemacht, wie kommt man eigentlich an die Texte vom Toten Meer. Meyer hat ein Buch herausgegeben, die Qumran-Essener, die Texte vom Toten Meer. Drei Bände, Taschenbücher. Und da findet man alle Texte von Qumran auf Deutsch. Also praktisch alles ist da enthalten, was außerbiblisch ist. Und dann gibt es eine wissenschaftliche Ausgabe von Martinez und Tichelaar, The Dead Sea Scrolls Study Edition. In zwei Bänden ist der originale Text, hebräisch oder aramäisch, und dann die Übersetzung daneben auf Englisch. Also heute kommt man an alle Handschriften ran. Aber für unser Thema bringt uns das nicht viel weiter. Und jetzt wollen wir als Punkt 2.0 zum neuen Jerusalem übergehen. Wo wird darüber gesprochen? Nur in der Offenbarung. Jetzt gehen wir einfach mal die Stellen durch, wo der Ausdruck Jerusalem oder neues Jerusalem vorkommt in der Offenbarung. 3, Vers 12. Im Sendschreiben an Philadelphia: Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in den Tempel meines Gottes. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Und dann bei der Beschreibung von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, in Kapitel 21, heißt es in Vers 2: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und Vers 10: Und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Wir haben also eine nur kurze Stelle, Offenbarung 3, Vers 12, wo diese Stadt erwähnt wird, und dann eine ausführliche Beschreibung dieser Stadt in Kapitel 21, 1 bis 22, 5. Jetzt wollen wir auch versuchen, aufgrund dieser Verse zu diesem Thema zu übersichtlichen Aussagen zu kommen. Zunächst als These, als Behauptung. Das neue Jerusalem ist nicht dasselbe wie das himmlische Jerusalem. Das ist eben einmal eine Behauptung. Und jetzt die Begründung dafür. Der nächste Punkt. Das neue Jerusalem ist eine symbolische Beschreibung der Gemeinde oder Kirche Gottes. Also wenn ich sage Gemeinde oder Kirche, das ist gleich, wie man das sagt, man muss nur das Richtige meinen. Die Gemeinde im neutestamentlichen Sinn oder die Kirche im neutestamentlichen Sinn umfasst alle an Jesus Christus glaubenden Erlösten. Vom Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, bis zur Entrückung, zur Wiederkunft Christi. Das ist die Gemeinde. Und nun, ich sage hier, das neue Jerusalem ist eine symbolische Beschreibung der Gemeinde. Und die Begründung finden wir in Offenbarung 21, Vers 9 und 10. Dort heißt es, und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Also, wir müssen uns das konkret vorstellen. Johannes bekommt die Einladung, er könne jetzt die Braut des Lammes sehen. Er will eine Frau sehen. Und Vers 10 schließt an, und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore. Und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore und nach Norden 3 Tore und nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundlagen und auf denselben 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und so weiter. Er sieht keine Frau. Er sieht eine Stadt. Und diese Stadt wird nun im Detail beschrieben in den folgenden Versen bis Kapitel 22, Vers 5. Also kommen wir zum Schluss. Die Frau, die Frau des Lammes, ist dasselbe wie das neue Jerusalem. Das heißt, das ist die Gemeinde, die ja nach 2. Korinther 11, Vers 2 als eine Braut beschrieben wird. Paulus sagt den gläubigen Korinthern, ich habe euch als eine keusche Jungfrau einem Mann verlobt. Und in Epheser 5 haben wir einen ausführlichen Abschnitt, Epheser 5, Vers 22 und folgende, wo die Gemeinde als die Frau von Christus beschrieben wird. Nun, wenn das neue Jerusalem die Gemeinde ist, dann ist das himmlische Jerusalem etwas anderes. Denn wir haben gelesen in Hebräer 12, Vers 22, zu den Hebräern wird gesagt, ihr seid gekommen zu dem himmlischen Jerusalem. Also dort wird das himmlische Jerusalem unterschieden von den Gläubigen. Also, das wäre einmal ein deutlicher Beweis dafür, dass das neue Jerusalem etwas anderes ist. Aber es gibt noch mehr Beweise. Wir kommen zu einem dritten Punkt. In der Offenbarung wird noch über eine andere Frau gesprochen, ausführlich. Und zwar nicht über eine Braut, sondern über eine Hure. Offenbarung 17 und 18. Also da sehen wir eine deutliche Opposition. Eine Braut, über sie wird gesprochen in Offenbarung 19, die Hochzeit mit dem Lamm wird dort beschrieben, und 21 bis 22. Aber in Offenbarung 17 und 18 wird über eine Hure gesprochen. Und auch die wird als Stadt beschrieben. Sie heißt nämlich Babylon. Wir können das aufschlagen, Offenbarung 17. Vers 1. Da kommt der gleiche Engel, den wir schon gefunden haben in 21,9. Ein Engel mit der von den sieben, die 7 Zornschalen hatten, der kommt zu Johannes und sagt, komm, ich will dir jemand zeigen. Die gleiche Art. Auch hier. Und es kam einer von den 7 Engeln, welche 7 Schalen hatten, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf den vielen Wassern sitzt, mit welcher die Könige der Erde Hurerei getrieben haben. Und die auf der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er führte mich im Geiste hinweg in eine Wüste. Nicht wahr? Beim neuen Jerusalem, da ging er weg auf einen sehr hohen Berg. Und es ging um ein erhabenes Thema. Und jetzt wird er weggeführt in die Wüste. Es geht um ein scheußliches Thema. Und er führte mich im Geiste hinweg in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voll Namen der Lästerung, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen und hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll Gräuel und Unreinigkeit ihrer Hurerei und an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Also, Babylon, das neue Jerusalem als Gegensatz. Eine Hure und als Gegensatz die Braut, die Frau des Lammes. Nun, was oder wer ist Babylon? In Offenbarung 17, Vers 18 wird gesagt, und die Frau, die du sahest, ist die große Stadt, welche das Königtum hat über die Könige der Erde. Welche Stadt hatte damals das Oberregiment über alle Unterkönige? Das war Rom. Also, die Frau ist Rom, ist die große Stadt. Und das wird noch nachgedoppelt in Vers 9. Hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf welchen die Frau sitzt. Nun, Rom war bekannt im Altertum als Septem Collis, die 7 Hügelstadt. Also das macht ganz deutlich, es geht um Rom. Das hier aber bezeichnet wird mit dem symbolischen Namen Babylon. Und das Wort Babylon kommt übrigens aus dem Akkadischen. Wir werden heute Nachmittag in einem ganz anderen Zusammenhang, wenn wir uns mit 1. Mose 11 beschäftigen werden, sehen noch mehr über den Ursprung des Namens Babel und Babylon. Babylon kommt aus dem akkadischen Bab-Ilani, Tor der Götter. Das Göttertor. Nun, es geht um eine religiöse Macht in Rom, die im Gegensatz steht zur wahren Gemeinde oder Kirche. Also, ich glaube, das ist schon genug deutlich. Und es wird auch gesagt in Vers 6, und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Also eine religiöse Macht mit Sitz in Rom, die sich schuldig gemacht hat am Blut von unzähligen wahren Gläubigen. Und die Kirchengeschichte bestätigt das. Es sind Hunderttausende ermordet worden durch dieses System in Rom. Also so haben wir diese beiden Gegensätze. Übrigens ganz wichtig, Gott sieht aber in diesem Babylon viele, ein ganzes Volk von wahren, erretteten Gläubigen. Offenbarung 18, Vers 4, dort heißt es nämlich: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet und auf dass ihr nicht empfangt von ihren Plagen, denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Gott sieht sein Volk darin und er ruft sie hier auf, geht aus Babylon hinaus. Und wenn ihr weiter drin bleibt, dann macht ihr euch gewissermaßen mit schuldig, mitgegangen, mitgefangen. Also mit dem Aufruf, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet. Nun, unser Thema ist nicht Babylon die Große, sondern ein viel schöneres, das neue Jerusalem. Jetzt ist aber noch Folgendes wichtig, auf dem vierten Punkt, beim vierten Punkt auf unserem Blatt: Die Hure Babylon ist ein neutestamentliches Geheimnis. Offenbarung 17, Vers 5. Dort haben wir ja schon gelesen. Die Hure trägt den Namen Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Ein Geheimnis im Neuen Testament ist ein im Alten Testament verborgenes Thema, das erst im Neuen Testament enthüllt wird. Man findet zum Beispiel in den Briefen des Paulus, in den paulinischen Briefen, etwa 9 solcher Geheimnisse. Alles Wahrheiten, die wir im Alten Testament nirgends erwähnt finden, höchstens durch Bilder symbolisch angedeutet, vorgeschattet, aber noch nicht im Klartext enthüllt. Und ein solches Thema ist nämlich auch die Gemeinde selbst. Nach Epheser 3, Vers 3 bis 6, da erklärt der Apostel Paulus, dass der eine Leib, bestehend aus Gläubigen aus den Heidenvölkern und aus dem jüdischen Volk, das war ein Geheimnis, das Gott in den früheren Generationen niemandem mitgeteilt hat. Und Epheser 3, Vers 9 bis 10 sagt sogar, das war in Gott verborgen, nicht einmal die Engelwelt wusste etwas davon. Und erst jetzt, seit dieses Geheimnis enthüllt ist im Neuen Testament und Realität geworden ist, seit dem Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, erfahren die Engel überhaupt davon. Und es heißt dort in Epheser 3, dass jetzt durch die Gemeinde, durch die Kirche, Gottes vielfältige, wirklich sogar vielfarbige Weisheit der Engelwelt bekannt gemacht wird. Also, selbst für die Engelwelt war es verborgen, dieses das Geheimnis der Gemeinde. Und nun, das ist doch interessant. Wir haben das Geheimnis Babylon, wir haben auch das Geheimnis des neuen Jerusalems. Denn genauso wie die wahre Kirche, bestehend aus allen wahren Gläubigen, in welchen Kirchen und Gemeinden sie sich auch befinden, das Thema der wahren Kirche war ein Geheimnis im Alten Testament. Aber das Thema der falschen Kirche, der Pervertierung des wahren Gedankens Gottes, das war im Alten Testament auch verborgen. Sehr logisch eigentlich. Und nun, da haben wir noch ein starkes Argument, warum das himmlische Jerusalem aus dem Hebräerbrief etwas anderes ist. Dort haben wir ja gesehen, dass die Patriarchen das himmlische Jerusalem erwartet haben. Hebräer 11, Vers 16. Aber von der Gemeinde konnten sie ja nichts wissen. Selbst die Engelwelt wusste nichts davon. Auch nicht Abraham. Und so konnten die Patriarchen also gar nicht die Gemeinde erwarten. Nun fassen wir zusammen im nächsten Punkt. Das gibt so ein umfassendes Bild. Wir können sagen, das himmlische Jerusalem, diese Stadt im Himmel, sie ist das Urbild. Während das irdische Jerusalem, das Jerusalem unten, ein Abbild davon ist, auf Erden. Und das neue Jerusalem ist das Sinnbild. Die geistliche Versinnbildlichung. Und es gibt noch mehr Themen in der Bibel, die man so unterscheiden kann mit Urbild, Abbild, Sinnbild. Aber so sehen wir, wie alles zusammengehört. Alles passt zusammen. Gott hat also diese Stadt im Himmel bereitet. Dann wurde irdisch eine Abbildung realisiert. Und die Erfüllung, die Bedeutung davon ist dann die Gemeinde. Das gleiche zum Beispiel für den Tempel, die Stiftshütte. Moses sah auf dem Berg das Urbild, den originalen Tempel im Himmel, wie auch später Johannes wieder. Mose musste den Tempel abbilden als Stiftshütte auf Erden. Und später der erste Tempel in Jerusalem musste ja genau von Salomo hergestellt werden nach den Plänen, die David gegeben hat. 1. Chroniker 28. Und David hatte durch Inspiration des Geistes hatte er einen Bauplan bekommen. Er wird dort erwähnt in 1. Chroniker 28. Und so musste der erste Tempel in Jerusalem genau nach diesem himmlischen Vorbild, Urbild, realisiert werden. Aber das Neue Testament zeigt, das Sinnbild davon ist die Gemeinde. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Das sagt Paulus der Gemeinde in Korinth. Also auch da Urbild, Abbild, Sinnbild. Vielleicht noch etwas Überraschendes. Die Philosophie von Platon, die hat ja eigentlich das ganze abendländische Denken, europäische Denken, unwahrscheinlich geprägt. Bis zum heutigen Tag. Und selbst die, die es nicht wissen, sind davon beeinflusst. Man hat sogar gesagt, die ganze Philosophie des Abendlandes ist eigentlich nichts anderes als Anmerkungen, Fußnoten zu Platon. Und bei Platon findet man in seinen Schriften, zum Beispiel in seinem Höhlengleichnis, die Auffassung, dass es im himmlischen Bereich, da gäbe es Urbilder. Und alles, was hier auf Erden sichtbar ist, sind eigentlich nur Abbilder dieser himmlischen Urbilder, dieser Urideen. In diesem Höhlengleichnis, da beschreibt Plato Gefangene, die in einer Höhle sind, mit dem Gesicht zur Wand, angekettet. Und dann gibt es aber, geht die Höhle hinaus ans Licht und die sehen da irgendwelche Schattenbilder von Realitäten, die außerhalb der Höhle sind. Aber sie sehen nur quasi eben Schattenbilder. Schon das ist auch auffällig. Hebräer 10 spricht nämlich auch von himmlischen Realitäten und Hebräer 8 und 10 himmlische Realitäten und sagt, die Stiftshütte sei ein Schattenbild von dem Urbild im Himmel. Also Platon gebraucht die gleichen Ausdrücke. Er sagt also, diese Gefangenen sehen nur die Schatten von den wirklichen Realitäten. Und er sagt auch weiter, ein Philosoph, das ist nun jemand, der sich umgedreht hat und diese wahren Urideen gesehen hat. Aber wenn ein Philosoph quasi wirklich die Wirklichkeit den Menschen sagen würde, dann würden sie ihn eigentlich kreuzigen. Nun, das sind ganz erstaunliche Ideen und man fragt sich, ja, woher hat Platon diese Dinge? War das irgendwie so ein heidnischer, vorläufiger Prophet des Vorevangeliums? Nun, Plato ist gar nicht gut. Das war ein Pädophiler. Das war ein Heide, der in der Sünde, tief in der Sünde lebte. Aber das muss uns überhaupt nicht überraschen, dass im Heidentum manche Dinge bekannt sind, die mit gewissen biblischen Dingen übereinstimmen. Ein anderes Beispiel. Einmal hat mich jemand gefragt, eine gläubige Frau, sie war in Ägypten und hat da Karnak-Tempel besucht. Sie war überwältigt. Das sind ja zum Teil Strukturen genau gleich wie beim biblischen Tempel und bei der Stiftshütte. Tatsächlich, im Karnak-Tempel, da gibt es auch ein Allerheiligstes. Und hat darin eine Lade gegeben mit Tragstangen, wie die Bundeslade. Und darauf ein ägyptischer Gott. Wie kommt das, dass sie genau die gleichen Dinge haben im Heidentum? Oder man kann nach Japan gehen und findet einen heidnischen Tempel und davor so ein Waschbecken. Genau gleich wie in der Stiftshütte oder im ersten und zweiten Tempel. Oder man kann nach Togo gehen und dort einen Zauberer begegnen, der hat eine Hütte abgetrennt mit einem Vorhang und dahinter hat er seine Fetische. Quasi im allerheiligsten Bereich. Wie kommen die darauf? Und weltweit findet man diese Strukturen immer wieder. Das ist ganz einfach. Nach Hiob 1 hat Satan ja auch Zugang zum Himmel. Und sogar vor seinem Fall war er ja ein Cherub auf diesem himmlischen Tempelberg. Nach Ezekiel 28. Ihr kennt diese Dinge im Detail. Und so hat er die falschen Religionen, die als eine Perversion, eine Verdrehung des Wahren, hat er inspiriert. Und darum hat er auch an verschiedene Völker, an verschiedenen Orten inspiriert über solche Heiligtümer, die dann erstaunlich ähnlich sind und auch was der Opferdienst anbetrifft, gewaltige Parallelen haben zum wahren Opferdienst in der Bibel. Und man kann das sogar belegen, es gibt eine hethitische Überlieferung, da erscheint ein Gott einem Hethiter und gibt ihm genau Anweisungen zum Bau von Tempelgeräten. Also absolut parallel mit dem, was wir bei Mose finden, der auf dem Berg war und Gott hat ihm genau Anweisungen gegeben zum Bau der Stiftshütte und all der Tempelgeräte. Also, wir müssen deswegen nicht irgendwie Plato aufwerten, sondern wir können von der platonischen Philosophie mit all ihrem Fluch und Schaden, den sie Europa beigefügt hat und besonders der Kirche, wir müssen das also nicht aufwerten, aber wir können sehen, dass es im Heidentum aus finsterer Quelle manche Parallelen gibt zu Dingen, die eben eine himmlische und biblische Realität sind. Darum also die Parallelen mit Urbild und Abbild, das muss uns nicht irgendwelche Zweifel wecken, sondern es ist vielmehr die Bestätigung für das, was wir in der Bibel finden. Ja, ich glaube, wir machen jetzt Pause, eine Viertelstunde, und dann kommen wir fertig mit dem Rest.